Mirko, warum sind wir später diese Woche? Wir wollen ja eigentlich zum Vorbereitungsstart wieder in den regulären Turnus rein.
Tun wir ja auch. Also wir sind nächste Woche
eigentlich im Turnus. Eigentlich ist das Bonus, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Oder wären wir jetzt letzte Woche dran gewesen?
Nee, eigentlich dadurch, dass der Juli ja 5 Wochen hatte, war der Juli sowieso irgendwie verkorkst, weil er in der dritten Woche den ersten Podcast gehabt hat und jetzt eigentlich im August den zweiten. Das ist ja doof, weil heute ist schon der 1. August. Aber ich war halt im Urlaub.
Ja.
Und die Familie geht vor.
Ja, sollte man meinen.
Ja.
Das bemüht man sich immer.
Zumindest ein paar Tage.
In unserer Branche, das klappt nicht immer.
Und wenn du eine Frau hast, die in der Grundschule und einen Jungen hast, der in die Schule, dann musst du gehen, wann dir Vaterstaat es erlaubt.
Und Vaterstaat hat dieses Jahr die Ferien extrem spät gelegt und keine Rücksicht auf den Vorbereitungsstart der Iserlohn Roosters genommen. Das ist tatsächlich, oder der Eishockey.
Ja, ich habe gerade, war gerade schon am Salersee, habe durch Zufall ein paar Sätze mit eurem Goalie-Coach gesprochen und der hat richtig die Arschkarte gezogen. Mhm. Weil, also, da ist ja auch ein Kind jetzt in der Schule und da ist dann keine Chance.
Wollte die fahren sagen.
Nicht.
Nee, die sind nicht gefahren.
Weil sie nicht können.
Jetzt musst du dich dann halt auch noch um das Kind kümmern. Das darf man auch nicht vergessen. Das
ist ja nun mal eben auch einen Urlaub irgendwie
jetzt
machen.
Nicht in der Schule gerade.
Ja, ne? Also das muss man ehrlicherweise sagen. Das ist schon dann schwierig, wenn du so spät Ferien hast. Ist in Bayern ja immer so. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das kennen wir Nordrhein-Westfalen nicht.
Bei uns ist tatsächlich so, also im Umfeld ist es natürlich... Hier im Office ist es noch extremer. So die Jungs und alles drumherum, die sind da und das weiß ja heute, dass es ab 1.8. dann ans Eingemachte geht. Hier bei uns drumherum bleibt dann teilweise nichts anderes übrig. Also wir haben schon jetzt im Office relativ ungewöhnlich, dass da der ein oder andere vielleicht noch mal ein bisschen später dazu kommt. Aber ich glaube, wenn man, das war ja jetzt alles auch lang genug bekannt und dann kann man das auch machen.
Ja, aber es ist, also es macht es zumindest bei so Sportarten macht es das
schwierig,
schon
heftiger. Ja, das ist so. Aber wir wollen uns, heißt ja immer wieder, wir wollen uns ja nicht beschweren, aber vielleicht, wenn die ein oder andere Ungereimtheit entsteht, liegt es vielleicht daran. Keine Ahnung. Kann man ja im Zweifel immer sagen. Wir bemühen
froh,
uns
dass trotzdem. Du noch raus bist aus der Nummer.
Ja, man muss ja immer gucken, genau, es hängt nicht immer nur an einem selber. Manchmal braucht man ja noch nicht mal Kinder dafür. Das reicht, wenn deine Frau, wie du sagst, du hast ja beides.
Ja. Das reicht, wenn deine Frau. Also erst die Frau, dann das Kind.
Partner, Partnerin.
Das hat geholfen, ja, aber es ist, vor allen Dingen ist es so teuer, ne? Das ist unglaublich.
Als ob die Hotels das wüssten, ne? Und die Fluggesellschaften.
Meinst du, die könnten darauf kommen?
Weiß ich nicht.
Das wäre eine gute Idee, sind nur. Nein, aber es wird auch jedes Jahr schlimmer. Also da muss man auch überlegen, wie man das so für die Zukunft.
Einfach zu Hause im schönen Iserlohn oder in meinem Fall Dortmund oder in deinem Fall HEMA bleiben.
Ja.
Da ist es auf jeden Fall auch warm genug gewesen die letzte Zeit wieder.
Also das stimmt.
Ja, lass uns das Thema mal zur Seite schieben. Wie war denn das Eis in der Eishalle, Mirko? Das ist ja jetzt wieder da. Haben die Jungs irgendwas gesagt? Haben sie gemeckert schon?
Es war ja auch heute ein perfekter Tag eigentlich. Mhm. Also es sind angenehme 23, 24 Grad.
Einmal zur Info, wir nehmen quasi live auf.
Wir nehmen quasi live aus, also es ist jetzt Mittag. Eins gleich und ihr kriegt es dann sofort, wenn wir es soweit haben. Das ist schon okay. Du hast ja nur das Problem, wenn es jetzt draußen 30 und Regen, dann hast du ja wieder das Problem.
Das passiert ja nicht.
Also, dass die Grütze eine Sülze ist, das wissen wir ja alle und dass das härtere Arbeit ist, aber heute ging.
Ja,
würde ich sagen.
Noch geht's. Das ist natürlich
außerdem
jetzt
war, glaube ich, der erste Tag heute, wo sie wirklich dann alle da waren oder die meisten da waren.
Ja.
Genau.
Unter der Woche waren immer so, weiß ich nicht, ich glaube, einmal waren es irgendwie 10, 12, war mal 15 mit den ganzen Prospects und so. Dann jetzt auch nur mal 4 oder 5
geht
drauf.
Die Scheiße jetzt wieder los, dass du Gesichter dir einprägen musst.
Und du musst das. Ich hab die alle schon häufig.
Du musst
genug
mir immer noch mal die Nummern schicken. Ich hab sie nicht alle auf dem Blick. Ja, du hast sie alle ohne Helm schon mal gesehen. Wobei, wer erklärte mir das denn heute? Wenn jetzt nicht, Tobi erklärte mir, achte mal drauf. Der Lobach, der sieht so ein bisschen aus wie der Lassen.
Ja, ich sag, stimmt schon.
Was?
Ja, stimmt schon.
Unterm Helm.
Ja, ist so.
komm hier so, ne? Ja, aber das ist ja, also du hast ja gern markant. Da hilft ein Johansson, der hilft tatsächlich ein Norvin Panocha. Ist auch relativ einfach.
Johansson, finde ich, erkennt man vor allen Dingen schon am Laufstil.
Ja,
also
ja,
das ist, der hat, und ich habe ja, ich sage immer, ich habe keine Ahnung, und da habe ich wirklich keine Ahnung vom Skating und so, aber der setzt einen Fuß aufs Eis und du siehst sofort, dass das ein ziemlich geiler Schlittschuhläufer ist.
Weil er es gelernt hat, da wo man es lernen muss.
Richtig.
Oder, nee, sage ich anders, er hat es gelernt von Menschen, die es wirklich können. Und die es auch in sehr jungen Jahren vermitteln.
Gehe ich mal von aus, ja.
Kannst mal von ausgehen. Nein, also das hilft. Den Trainer habe ich heute vermisst, der war gar nicht da, haben nur seine Co-Trainer gemacht. Und wir haben ja auch gelernt, Prospect Camp hinten drauf.
Prospect Camp hinten drauf, genau. Sollen wir vorher mal einmal anfangen, bevor wir uns über die allgemeinen Geschehnisse, ja, was denn noch so ansteht,
ja, reden? Also, möchtest du, dass wir das im offiziellen Teil machen oder dass wir das nicht im offiziellen Teil machen? Verteidiger, den ihr verpflichtet habt.
Ich weiß nicht, wovon du redest. Keine Ahnung.
Ganz offiziell. Hast du rausgefunden in den letzten Wochen, wer Ring Crate ist?
Nö, und ich werde es auch nicht mehr rausfinden. Ich habe ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass niemandem in unserer Branche das gefällt, dass der jetzt auch bei Instagram ist und noch eine größere Community und Reichweite hat. Ehrlicherweise hat es aber auch gereicht, wenn er irgendwas bei Twitter gepostet hat.
Hat auch fast jeder gesehen, ne?
Ja, die letzten stößt du jetzt dann quasi drauf mit dieser Frage, aber das
war ja, es tut mir auch wirklich, was soll ich denn sagen? Also ich meine,
ja, für durchaus valide Transfergerüchte könnte man dem bei Instagram folgen, also ehrlich müssen wir sein, ja.
Ja, also
mehr sage ich zu dem Thema bitte jetzt aber auch nicht. Mhm. Mirko schweigt. Ihr habt eure Podcast App ist nicht kaputt,
also
Mirko
Holloway. Schweigt. Wann nächste Woche ist er hier?
Wer ist das?
Ah, du Namen hast schon mal gehört, oder?
Ich beschäftige mich nicht mit Gerüchten.
Also, geht mal davon aus, in der kommenden Woche ist dann auch final der Kader komplett, also 8 Imports. Und nicht nur, weil Ringred es gesagt hat, sondern weil Ringred mal wieder der Erste war und man dann, das ist ja auch das Interessante, dann so seine 2-3 Quellen mal anfragt und ich sofort eins gehört habe. Wie kann der das so schnell kriegen? Denn zu dem Zeitpunkt, wo er es veröffentlicht hat, hat man mir gesagt, muss das jetzt nicht kommentieren, dass noch nicht mal der Vertrag unterschrieben war. Ob das jetzt der Fall ist, das weiß ich nicht. Aber
ich glaube,
schnell, das war unglaublich.
Ich will nochmal über den Fall sprechen wir aus, das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, das möchte ich jetzt bitte nichts mehr zu sagen, aber generell ist es tatsächlich so, dass das manchmal auch dazu führt, dass wir zum Zeitpunkt, wo eine Unterschrift noch nicht geleistet ist, Dinge auch noch nicht in die Wege leiten können, natürlich. Und dass das manchmal auch zu Problemen führt, so ehrlich muss man auch sein. Also das, weil es immer als inzwischen erstellt es immer so dar, dass es noch nicht fix ist in diversen Postings. Aber jeder weiß halt, dass es eigentlich so ist.
Und er hat
das
ja
führt dann manchmal
Trefferquote,
schon.
Also ich meine, ich kann es nicht beschwören, aber ich würde sagen, 98%? Vielleicht sogar 100%?
Ich weiß es nicht. Ich glaube,
also das ist
ich glaube
so.
Es gab irgendwann mal bei uns einen Fall, wo sich dann irgendwas zerschlagen hat, wo wir natürlich auch relativ weit waren, sagen wir es mal so. Und ja, dann stimmte das halt nicht. Aber das heißt ja nicht trotzdem, dass es nicht hier ernsthafte Gespräche und Kontakte gab.
Jetzt, also jetzt muss man natürlich eins nochmal zugestehen, ganz ehrlich. Also die Iserlohn Roosters waren ohnehin nicht als der Verein bekannt, der Neuverpflichtungen wirklich lange unter dem Deckel halten konnten.
Das klappt aber mit der Ausnahme inzwischen ganz gut. Aber
gibt's dir auch nichts von kaufen. Also sagen wir es mal so, ich würde sagen, ihr gehört nicht zum Haus.
Nein.
Aber nein, die Frage ist ja auch immer, es sorgt natürlich immer früh für ein gewisses Aha und dann kommt irgendwann die Auflösung im Hinblick auf, guck mal, es ist tatsächlich so gekommen und sie haben ihn tatsächlich. Was ja auch bei der Qualität von McCollowell, wenn es so sein sollte, sehr anständig ist.
Also
die andere Sache ist nur, das ist so mein Gefühl und jetzt nicht, weil ich auch in der Medienbranche unterwegs bin und diesen Namen vielleicht eher gerne rausgehauen hätte, nur deshalb dieses Gefühl des, also den ich ja auch als Fan manchmal habe, wenn ich auf andere Sportarten schaue, den haben die verpflichtet, ist das geil. Das entfällt ja völlig tatsächlich.
Ja, ne? Das ist jetzt aber auch nicht erst seit nicht erst seit gestern so. Fußball ist es ja ganz extrem. Also da
kannst du nichts.
Also da muss da gibt's ja inzwischen auch. Also erstmal ist das ja inzwischen ein richtiger Beruf, Transferjournalist, wo es dann so zwei drei Experten gibt, die dann natürlich auch ja wenig bis gar keine Rücksicht dann nehmen und ja, vieles wird dann als Gerücht hingestellt und dann eigentlich so, ja, die sind aber schon recht weit und so. Also da hast du ja, hörst du ja teilweise Wochen im Voraus schon, dass da Gespräche stattfinden, dann wird das irgendwann veröffentlicht. Ich weiß noch, Borussia Dortmund hat irgendwann mal aus, glaube ich, auch dem Grund einfach 3 Transfers an einem Tag veröffentlicht, weil die, glaube ich, so ein bisschen echt das Gefühl, die Schnauze voll hatten. Da kam dann, ich glaube, was war das? Julian Brandt, Thorgan Hazard und noch irgendeiner, ich glaube, Marius Wolf an einem Tag. Wo ich mir so dachte, das kann eigentlich auch nicht im Sinne, also eigentlich willst du sowas ja mal ein bisschen für sich haben, aber manchmal geht's halt nicht. Ich find's tatsächlich schwierig, weil ja manchmal behindert das schon auch ein bisschen unser aller Arbeit. Das weiß ich von Franz, gar nicht so sehr jetzt auf diesen einen Account bezogen, aber man muss schon immer ein bisschen vorsichtig sein. Zum Beispiel jetzt, also ja, ich weiß, dass Mac Holloway ein Verteidiger ist, der letztes Jahr in der KHL gespielt hat, ein rechtschießender Verteidiger ist und uns, glaube ich, auch ganz gut zu Gesicht stehen würde. Aber vorher wabert er ja auch schon irgendwie rum, ja, und dann klickt man sich mal durch die KHL. Ich glaube, den Namen von dem Verteidiger, der uns davor außer SHL war, glaube ich, der gesagt hat, er würde nur gerne noch ein bisschen warten und so, der war dann auch irgendwann rum, so im Nachgang. Da fragt man sich manchmal schon, wer denn da nicht dicht halten kann, weil ich habe jetzt in dem speziellen Fall damals war der Kreis der Personen schon relativ nah einzuengen und Fakt ist ja auch, das ist kein Problem, das wir haben, sondern ich glaube schon, und da sollten sich vielleicht alle Beteiligten mal Gedanken drüber machen, dass es da zumindest eine unseriöse, vielleicht etwas undichte Stelle in der ganzen Branche gibt, weil da gibt jemand definitiv vertrauliche Informationen weiter und das oder hat Zugriff auf vertrauliche Informationen und das ist jetzt auch noch alles in Ordnung und irgendwann kommt vielleicht mal der Punkt, wo du sagst, das hätte er vielleicht besser nicht mitgekriegt, ne? Und dann will es nachher wieder keiner gewesen sein, deshalb, ich finde das alles immer ein bisschen schwierig mit und ich habe hier und ich habe da und ich habe da wieder was gesehen und ich weiß was. Wir machen unsere Arbeit vernünftig und wir werden, gehe ich jetzt mal stark davon aus, am Samstag beim öffentlichen Training heute in einer Woche sicherlich auch einen neuen Verteidiger auf dem Eis sehen. Was bis dahin alles noch passiert, noch gemacht werden muss und ob der nicht vielleicht dann doch Mirko Heinz ist und wir das Trikot noch mal eine Nummer größer bestellen müssen, das sei mal dahingestellt. Du müsstest mir in dem Zuge bitte auch noch deine Wunschrückennummer mitteilen.
Ja, ist die 22, ist noch frei?
Ich bin ja mal vorsichtig. Nee, ich glaube, die ist noch frei, wenn jetzt nicht jemand aus unserem aktuellen Kader die genommen hat. Ich weiß, dass die 76 ist noch frei. Wir haben ja die 78 retired im letzten Sommer.
Ja, das stimmt. Die 73 würde ich auch noch nehmen. Also kannst du auswählen.
Ich 22 keine Ahnung.
Also wie gesagt, Freunde, er wird es. Das ist definitiv auch, wenn Felix es nicht bestätigt, ist auch in Ordnung so, dass er es nicht tut. Die Problematik ist natürlich, und du hast es ja gerade auch gesagt, dass du in diesem Jahr natürlich auch einen deutlich geringeren Spielraum beim Blick, woher kriegst du denn eigentlich neue Spieler hast. Das heißt, und wenn du gerade mal schaust, es ist East Coast, was kommt? Es ist ganz wenig AHL, was kommt? Also direkter Weg. Also ein paar Vereine, wo du merkst, da ist auch ein bisschen finanzielle Solidität an den Tag gelegt worden. Die können sich das erlauben, weil sie schlicht und ergreifend auch in der AHL früher haben wir immer nur über Bustouren und wenig Geld gesprochen. Heute kannst du da richtig gutes Geld verdienen. Die Welt ist relativ einfach. Dann ist die Situation mit Skandinavien so, das können wir nochmal beschreiben, dass da gerade eine Menge passiert. In Finnland werden nächstes Jahr 4 Teams absteigen. Das heißt, die suchen natürlich auch mit viel Geld Spieler, die da sind. Dann passiert das. Schweden ist sowieso immer ein bisschen außen vor. Aus Norwegen muss man sich und Dänemark muss man sich eher hochdienen. Aber deshalb guckt man dann schon mal nach Finnland. Und KHL, wer da weg will, und das gilt, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch für einen möglichen neuen Verteidiger der Iserlohn Roosters, das sieht man ja auch an der Punkteausbeute. Das hat also weniger sportliche Gründe, aber so richtig gefallen scheint es ihm nicht zu haben. Der hat halt auch keine Möglichkeit, nach Skandinavien zu gehen, weil die ihn nicht nehmen. Er kann nicht nach Tschechien gehen, weil die nehmen ihn nicht, weil sie keine Spieler nehmen, die direkt aus der KHL wechseln. Das sind Agreements in den Ligen. Und damit hast du die Situation schlicht und ergreifend, dass eigentlich Deutschland, Österreich, ja, vielleicht noch die Schweiz an der einen oder anderen Stelle ein Thema sein können. Aber damit ist auch eine Endstation, weil die gehen ja auch nicht nach Frankreich. Also das ist einfach so. Du kannst es damit ein bisschen eingrenzen. Heißt nicht, dass es damit billiger wird. Also ich bin, wir reden ja nie über Geld, aber auch an der Stelle, so ein Verteidiger wie der, den ihr jetzt verpflichtet habt, der kostet ja auch einen Euro am Ende des Tages. Und das Geld ist da, das ist das Positive letztendlich, aber trotzdem muss man einfach sagen, der hat gar nicht so viele Optionen, irgendwo was zu finden. Und deshalb spielen diese Jungs, guckt nach Straubing zum Beispiel, das sind viele Jungs, die auch in der KHL waren und jetzt einfach da hinkommen. Das erklärt nur mal so ein bisschen für euch, die ihr das auch hört, warum dieser Trend überhaupt möglich ist. Weil auch diese Spieler, müssen wir auch nicht drum herum reden, egal ob es jetzt wird Felix oder nicht, aber die hättet ihr vor, weiß nicht, 3-4 Jahren oder vor Beginn des Krieges zwischen der Ukraine und dem Angriff Russlands überhaupt nicht verpflichten können.
Ja, ich glaube, dass der Markt, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ganz, ganz viel sich verändert hat in den letzten Jahren, was Übersee angeht, was die KHL angeht, Skandinavien angeht. Und ich glaube einfach, dass trotzdem wir natürlich, sagen wir mal, eher ein kleinerer Fisch in diesem Haifischbecken sind. Und dass man aber trotzdem auch an einem Transfer dieser Größenordnung, sollte er denn zustande kommen, dann aber auch sieht, dass wir durchaus unsere Hausaufgaben gemacht haben. Und das ist letztlich, glaube ich, das, was
zählt. Aber gibt es daran wirklich noch einen Zweifel?
Was?
Dass ihr eure Hausaufgaben macht?
Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel auch, ich weiß, das sind Einzelmeinungen, aber trotzdem ist es ja immer interessant, auch so die Wahrnehmung. Ich habe unter, wenn es irgendwie die neuen Rückennummern waren bei Social Media, weil es ein paar Erinnerungen gab und ehrlicherweise am nächsten Tag dann Lua mit der seiner neuen 18 auf dem Ausweichtrikot veröffentlicht wurde. Deshalb habe ich gesagt, gut, da müssen wir jetzt nochmal. Und ja, da waren dann eben alle Namen zum aktuellen Zeitpunkt aufgelistet und ein Kommentar so, also kommt wirklich keiner mehr. Ne? Offensichtlich bestehen diese Zweifel ja schon, weil es ist vollkommen klar, dass wir nicht mit sieben Importspielern, wo man denn dann neun haben darf, man kann darüber streiten, ob zum Saisonstart die neunte Stelle schon besetzt sein muss oder ob es nicht Sinn macht, da noch ein bisschen zu warten. Aber dass dann noch ein Importverteidiger kommen wird, das sollte eigentlich, denke ich mir, so jedem klar sein, ist es aber offensichtlich nicht. Und das finde ich immer schon nicht uninteressant, weil das heißt ja nicht, dass die Leute blöd sind oder uns alle irgendwas Böses wollen oder so. Aber ich finde es schon immer wichtig, das dann an der Stelle auch nochmal zu betonen und zu erklären. Weil je mehr Leute zumindest das Gefühl haben, dass wir unsere Hausaufgaben machen, desto besser.
Gut, aber kommt natürlich aus der Historie, ne? Also der kurz zurückliegenden Historie, über die wir uns oft genug ausgetauscht haben und über die man...
Ja, ich hab auch schon an der Stelle häufiger gesagt, ich mache niemandem einen Vorwurf, der aus gewissen Erfahrungswerten dann erstmal eine Grundannahme ableitet, die nicht so 1000%ig positiv ist. Ich sage aber an der Stelle auch immer wieder gerne, dass in der aktuellen Konstellation sowohl was das Trainerteam als auch das Funktionsteam und natürlich den Kopf des Ganzen, wie man so schön sagt, unseren Sportdirektor, sich da wirklich niemand Sorgen machen muss.
Ich habe mal auf...
Nee, kein Holz, haben wir schon mal gesagt.
Ja, Plastik.
Plastikauflage.
Ja, aber gut, ist egal.
Könnte doch Holz sein.
Ich habe sonst, ist okay. Außer meinen Kopf habe ich nichts.
Mirko hat auf Holz geklopft. Wir haben übrigens immer noch nicht angefangen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt nochmal schneiden möchtest später. Wir sind jetzt knapp 20 Minuten drin. Und da das ja heute nicht so eine lange Folge wird, sollten wir das jetzt eigentlich mal tun, oder?
Klappe.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Ich weiß schon, welche Ausbildung ich machen werde. Ich will ins Büro oder irgendwas studieren.
Gute Idee. Lass mich kurz checken. Es tut mir leid. Was macht in Zukunft die künstliche Intelligenz?
Aber was soll ich denn jetzt machen?
Mach was Vernünftiges. Mach was, was garantiert nicht durch KI ersetzt wird. Werde Maler und Lackierer. Denn Handwerk vor Ort. Renovieren, restaurieren, streichen und so vieles mehr. Das können nur Menschen für Menschen. Und jeden Tag kannst du dich daran erfreuen, dass du wirklich etwas erschaffen hast. Lass dich ausbilden zum Maler und Lackierer bei Maler Renfort. Infos unter renfort.de. Renfort mit einem N und DT.
Das Team von Maler Renfort wünscht dir viel Spaß bei Kühe, Schweine, Iserlohn, dem Radio MK Rooster Hockey Podcast.
Mirko, warum sind wir später diese Woche? Wir wollen ja eigentlich zum Vorbereitungsstart wieder in den regulären Turnus rein.
Tun wir ja auch. Also wir sind nächste Woche
eigentlich im Turnus. Ist das Bonus, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Oder wären wir jetzt letzte Woche dran gewesen?
Nee, eigentlich dadurch, dass der Juli ja 5 Wochen hatte, war der Juli sowieso irgendwie verkorkst, weil er in der dritten Woche den ersten Podcast gehabt hat und jetzt eigentlich im August den zweiten. Das ist ja doof, weil heute ist schon der 1. August. Aber ich war halt im Urlaub.
Ja.
Und die Familie gegönnt. Geht vor.
Ja, sollte also, man meinen.
Ja.
Das bemüht man sich
zumindest
immer
ein paar Tage.
In unserer Branche. Das klappt nicht immer.
Und wenn du eine Frau hast, die in der Grundschule und einen Jungen hast, der in die Schule, dann musst du gehen, wann dir Vater Staat es erlaubt.
Und Vater Staat hat dieses Jahr die Ferien extrem spät gelegt und keine Rücksicht auf den Vorbereitungsstart der Iserlohn Roosters genommen. Das ist tatsächlich, oder der Eishockey.
Ja, ich war gerade schon am Saaler See, habe durch Zufall ein paar Sätze mit eurem Goalie-Coach gesprochen und der hat richtig die Arschkarte gezogen. Mhm. Weil, also, da ist ja auch ein Kind jetzt in der Schule und da ist dann keine Chance.
Wollte die fahren sagen.
Nicht.
Nee, die sind nicht gefahren.
Weil sie nicht können.
Und jetzt musst du dich dann halt auch noch um das Kind kümmern. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja nun mal eben
Urlaub
jetzt
machen.
Nicht in der Schule gerade.
Ja, ja. Also das muss man ehrlicherweise sagen, das ist schon dann schwierig, wenn du so spät Ferien hast. Ist in Bayern ja immer so. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das kennen wir Nordrhein-Westfalen nicht.
Bei uns ist es tatsächlich so, also im Umfeld ist es natürlich... Hier im Office ist es noch extremer. So die Jungs und alles drumherum, die sind da und weiß ja heute, dass es ab 1.8. dann ans Eingemachte geht. Hier bei uns drumherum bleibt dann teilweise nichts anderes übrig. Also wir haben schon jetzt im Office relativ ungewöhnlich, dass da der ein oder andere vielleicht noch mal ein bisschen später dazu kommt. Aber ich glaube, wenn man, das war ja jetzt alles auch lang genug bekannt und dann kann man das auch machen.
Ja, aber es ist, also es macht es zumindest bei so Sportarten, macht es das
schwierig,
schon heftiger.
Ja, das ist so. Aber wir wollen uns, das heißt ja immer wieder, wir wollen uns ja nicht beschweren, aber vielleicht, wenn die ein oder andere Ungereimtheit entsteht, liegt es vielleicht daran. Keine Ahnung. Kann man ja im Zweifel immer sagen. Wir bemühen
froh,
uns
dass
trotzdem.
Du noch raus bist aus der Nummer.
Ja, man muss ja immer gucken, genau, es hängt nicht immer nur an einem selber. Manchmal braucht man ja noch nicht mal Kinder dafür. Das reicht, wenn deine Frau, wie du sagst, du hast ja beides.
Ja. Das reicht, wenn deine Frau. Also erst die Frau, dann das Kind.
Partner, Partnerin.
Das hat geholfen, ja, aber es ist, vor allen Dingen ist es so teuer, ne? Das ist unglaublich.
Als ob die Hotels das wüssten, ne? Und die Fluggesellschaften.
Meinst du, die könnten darauf kommen?
Weiß ich nicht.
Das wäre eine gute Idee, sind nur mit nur. Nein, aber es wird auch jedes Jahr schlimmer. Also da muss man auch überlegen, wie man das so für die Zukunft.
Einfach zu Hause im schönen Iserlohn oder in meinem Fall Dortmund oder in deinem Fall Hema bleiben.
Ja.
Da ist es auf jeden Fall auch warm genug gewesen die letzte Zeit wieder.
Also das stimmt.
Ja, lass uns das Thema mal zur Seite schieben. Wie war denn das Eis in der Eishalle, Mirko? Das ist ja jetzt wieder da. Haben die Jungs irgendwas gesagt? Haben sie gemeckert schon?
Es war ja auch heute ein perfekter Tag eigentlich. Mhm. Also es sind angenehme 23, 24 Grad.
Einmal zur Info, wir nehmen quasi live auf.
Also es ist jetzt Mittag, eins gleich und ihr kriegt es dann sofort, wenn wir es soweit haben. Das ist schon okay. Du hast ja nur das Problem, wenn es jetzt draußen 30 und Regen, dann hast du ja wieder das Problem.
Das passiert ja nicht.
Also, dass die Grütze eine Sülze ist, das wissen wir ja alle und dass das härtere Arbeit ist, aber heute ging.
Ja,
würde ich sagen.
Noch geht's. Das ist natürlich
außerdem
jetzt
war, glaube ich, der erste Tag heute, wo sie wirklich dann alle da waren oder die meisten da waren.
Ja.
Genau.
Unter der Woche waren immer so, weiß ich nicht, ich glaube einmal waren es irgendwie 10, 12, war mal 15 mit den ganzen Prospects und so. Dann jetzt auch nur mal 4 oder 5 drauf.
Auf jeden Fall geht die Scheiße jetzt wieder los, dass du Gesichter dir einprägen musst.
Du musst das. Ich hab die alle schon häufig.
Du musst mir mal irgendwann nochmal die Nummern schicken. Ich hab's ja nicht alle auf dem Blick. Ja, du hast sie alle ohne Helm schon mal gesehen. Wobei, wer erklärte mir das denn heute? Wenn jetzt nicht, Tobi erklärte mir, achte mal drauf. Der Lobach, der sieht so ein bisschen aus wie der Lassen. Ja. Ich sag,
Stimmt schon.
Was?
Ja, stimmt schon.
Unterm Helm.
Ja, ist so.
Komm hier so, ne? Ja, aber das ist ja, also du hast ja gern markant. Da hilft ein Johansson, der hilft tatsächlich ein Norvin Panocha. Ist auch relativ einfach.
Johansson, finde ich, erkennt man vor allen Dingen schon am Laufstil.
Ja,
also
ja,
das ist, der hat, und ich habe ja selber keine Ahnung, und da habe ich wirklich keine Ahnung von vom Skating und so, aber der setzt einen Fuß aufs Eis und du siehst sofort, dass das ein ziemlich geiler Schlittschuhläufer ist.
Weil er es gelernt hat. Ja, ja, fangen wir einfach an.
Herzlich willkommen zur kürzesten Folge wahrscheinlich. Kommt drauf an, wie viel wir jetzt noch quatschen. Wir haben ja gleich noch ein Interview.
Das Felix komplett alleine geführt hat,
ja.
Weil derjenige, der drin vorkommt, irgendwie heute, weiß ich nicht, am Strand
liegen muss. Ja, nee, kann ich. Am Strand liegen wäre schön. Nee, es ist tatsächlich so, wir kommen ja auch, manchmal sieht es ja wieder aus wie von langer Hand geplant, aber ist ja nun mal
ist
so, wir
ja
haben
nicht,
heute
das wissen wir nicht.
Quasi unseren finalen Trikotsatz veröffentlicht, mit dem wir jetzt erstmal in die kommende Saison gehen. Es wird natürlich wieder Sondertrikots geben, da machen wir uns nichts vor. Auch dieses Jahr gibt es einen Schützenfestspieltag, einen Blaulichtspieltag. Auch in Richtung Pinktober könnte wieder was passieren. Und hier und da müssen wir dann mal schauen, wie sich das so entwickelt. Aber das sind jetzt erstmal die drei Trikots, von denen wir größtenteils natürlich das Blaue und das Weiße diese Saison auf dem Eis sehen werden. Die haben wir jetzt heute final veröffentlicht und der dafür verantwortliche und mein geschätzter Kollege aus dem Merchandising, Jan Röhrig, den hatten wir heute hier eingeladen. Aber der hat tatsächlich dann um die Zeit jetzt auch alle Hände voll zu tun, dass hoffentlich der Riesenansturm auf die Trikots, der dann immer mit so einer Veröffentlichung einhergeht, auch gemanagt werden kann. Das heißt, der ist jetzt gerade ganz bestimmt nicht am Strand, sondern berufstätig, wie wir beiden ja auch.
Ja, natürlich. Also ich bin gestern erst aus dem Urlaub wiedergekommen, insofern bin ich da entspannt. Aber ja. Ihr habt heute schon gearbeitet.
Hast du schon drauf geschaut auf die Trikots? Hattest du schon die Gelegenheit?
Ja.
Dann gib mir bitte dein ehrliches Feedback.
Warte, ich mach's doch mal einfach. Also es ist jetzt so, in eurem Beisein.
das ist jetzt hier Live-Experiment.
Das ist das Live-Experiment.
Also wenn dir jetzt gleich vor Schreck das Handy aus der Hand fällt, dann müssen wir das schneiden. Ansonsten kann ich ja schon mal sagen, ich bin Riesenfan von der Farbe des dritten Trikots, weil es auch ganzheitlich irgendwie reinpasst.
Petrol,
Gute alte Petrol. Schon viel San Jose Sharks Vergleiche gehört. Die haben halt auch diese Farbe, genauso wie die Maple Leafs auch blau-weiß haben. Da sagt jetzt auch keiner was, dass das immer so ist. Aber ich glaube, für uns ist es ein Novum und das kommt definitiv mal sehr gut an. Ich muss sagen, ich freue mich immer auf das Auswärtstrikot. Schön clean in weiß. Und da haben wir uns auch bemüht, möglichst wenig Trara drumherum zu machen. Und beim Heimtrikot setzen wir, glaube ich, auch mal diese neue Nadelstreifen-Akzente. Bin
das,
mal gespannt.
Das muss ich
zugeben. Bin mal gespannt, wie das also, ankommt.
Die Ehrlichkeit muss man so gelten lassen. Ich fand Weiß schon immer langweilig. Also ehrlicherweise, das ist nicht böse sein, es ist einfach so. Aber das Nadelstreifen-Ding hat was, ehrlicherweise.
Finde ich nämlich auch.
Also
mit den hellblauen Streifen, das wirkt frisch.
Das fand ich zum Beispiel, das fand ich jetzt nicht so, dass es frisch wirkte, aber ich finde es edel, ehrlicherweise. Also vor allen Dingen auch, dass es schön abgesetzt ist, oben wirklich durchgehend blau, dann unten diese Nadelstreifengeschichte. Und man merkt auch, dass sich da etwas entwickelt bei euch. Ja. Macht Konsti das Design dann eigentlich noch? Auf Anregung von Jan werden wir dann vielleicht auch ein bisschen vertieft gleich hören.
Auf jeden Fall, aber die internen Abläufe kann man vielleicht nochmal einmal grob. Jan ist natürlich als Merchandising-Verantwortlicher oder der natürlich dann Ein- und Verkauf managt, das ganze Thema, hat der das letzte Wort. Bringt natürlich auch, also der könnte sich auch einfach machen und sagen, schmeiß mir mal bitte die Designs dahin und ich gucke mir das an. Das ist mitnichten so, sondern der ist da wirklich, geht mit offenen Ohren und Augen durch die Welt und dann natürlich ist es so, dass unser Grafiker Konsti Kühn das Ganze, glaube ich, seit 2003 oder 2004 sogar schon macht. Ich meine, die Saison 03/04 war das dann ja mit Mike York, das war seine erste, wo er die Trikots entworfen hat. Ist er jetzt auch schon seit mehreren Jahren hauptamtlich dann hier bei uns unterwegs und macht das und setzt das natürlich am Ende des Tages immer um. Ich glaube, die Entscheidungsfindung ist eine Gruppenarbeit, wo letztlich jeder so ein bisschen seinen Senf dazugeben kann, aber federführend natürlich von Jan dann begleitet und umgesetzt.
Naja, man muss auf jeden Fall sagen, kreativ seid ihr mittlerweile. Das war auch nicht immer der Fall. Nein, ich finde gerade diese Third Jersey-Geschichte, du hast die neuen Trikots vom BVB gesehen?
Da bin ich auch ein großer Fan von, muss ich sagen, von den
dritten. Ich habe die gesehen und mir gedacht, nee, die sind nicht scheiße, die sind gut.
Ich finde die auch cool. Ja,
also es ist schon, aber also da passiert jedenfalls
Die sind
übrigens lila, also ja, lila mit Neon abgesetzt,
hell,
gelb.
Also hell, ja, es ist ein helles lila. Ja. Hell lila, ein Wort mit drei L hintereinander. wenn man es nicht trennt. Da gab es ein sehr interessantes Interview von Carsten Kramer, dem Geschäftsführer, Gesamtgeschäftsführer dazu, der ja auch gesagt hat, natürlich sind unsere Farben schwarz und gelb und natürlich spiegelt sich das auch im Heim- und Auswärtstrikot wieder. Bei dem dritten darfst du diese Farben bis auf einzelne Akzente, das ist ja bei uns auch so, da taucht ja das Blau-Weiß auch auf, das ist auch immer wichtig, aber darfst du diese Farben, sonst ist es kein Ausweichtrikot. Und der hat aber auch gesagt, das wird dann vielleicht wahrscheinlich erst zum Einsatz kommen, wenn wir irgendwie im Pokal gegen Alemannia Aachen oder Dynamo Dresden spielen, die halt eine ähnliche Farbgebung haben. Bei uns ist es ja auch so, wir bemühen uns schon, dass dieses dritte Trikot hier und da mal seine Aufmerksamkeit kriegt. Es ist aber auch klar, die Grundfarben sind blau und weiß und das wird auch so bleiben. Ne?
Wie gesagt, du musst ja auch verkaufen. Also am Ende des Tages. Also wir brauchen ja nicht drum rumreden, dass es neben all dem, was du gerade gesagt hast, ja, es ist blau, es ist weiß und so weiter und so weiter, am Ende, wie viel Trikots habt ihr letztes Jahr verkauft?
Da spricht Jan ungerne drüber tatsächlich. Wir verkaufen jedes Jahr mehr. Man muss aber immer sagen, der Bestseller ist nach wie vor. Lange Zeit war es letztes Jahr das Third Jersey, sagt er gleich auch nochmal, aber der Bestseller ist immer das Heimtrikot. Gut, tatsächlich.
Das ist ja klar. Und das wird es auch in diesem Jahr sein. Also das glaube ich
fest. Da gehe ich jetzt mal von aus.
Das ist wirklich schön gemacht. Vierstellig wie hoch? Komm, gib uns ein bisschen was. Naja, würde mich jetzt wirklich interessieren. Naja,
ich möchte es wirklich nicht sagen.
Aber nicht fünfstellig, oder seid ihr schon über fünfstellig?
Das, wie gesagt, ich sage da nichts zu, weil das können wir gerne beim nächsten Mal nachreichen, aber das möchte ich gerne vorher mit ihm absprechen, weil da ist er wirklich reagiert allergisch. Wir sind noch nicht ganz auf dem Niveau eines Fußball-Bundesliga-Clubs. Wir können mit Trikot verkaufen für neue Spieler, können wir noch nichts refinanzieren. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Naja,
faktisch ist auf jeden Fall, das glaube ich, kann man sagen, dass ihr auch da in dem Bereich Merchandising jedes Jahr um 10%, 15%, 20% wächst.
Ja, wir haben jetzt in den letzten Jahren auch durch Jan vorangetrieben, der ist ein Meister des Understatements, aber muss man an der Stelle auch mal sagen, merkt man ja auch nach außen hin, Online-Shop und so, da passiert extrem viel. Du merkst jetzt allerdings, dass die Optimierung so ein bisschen am Ende ist und dass es jetzt schon auch darum geht, ja, zusätzliche Mittel in die Hand zu nehmen, die Produktpalette zu erweitern, in Infrastruktur zu investieren und das kostet alles Geld und da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt.
Faktisch ist aber, man merkt auch an der Stelle, liebe Freunde, dass die, also das haben sie nicht in jedem Bereich geschafft, aber dieser Bereich Merchandising unter anderem wächst auch schon in krisenhaften Zeiten für diesen Club. Und auch da zeigt sich mal wieder, dass jemanden mit einer Situation zu betrauen und wirklich ein Konzept machen zu lassen, hilfreich sein kann. Und wer immer das bei euch erkannt hat, ihm sei Jubel. Und also gut, ihr merkt, ich hätte das Interview sehr, sehr gerne selber geführt, um mal herauszufinden, wie das alles ist. Konnte ich leider nicht, weil der Kollege Dötsch muss das ganz alleine machen. Und am Anfang dieses Gesprächs hat er sich an seinen letzten Moment erinnert, als er ganz alleine ein großes Interview geben musste, machen musste. Und da hören wir jetzt mal rein.
Durfte.
Felix Dötsch und Jan Röhrig.
Du stehst jetzt, Jan, auf einer Stufe mit Uwe Krupp, weil mit dem ist es bisher das einzige Mal gewesen, dass ich alleine ein Interview mit diesem Equipment hier geführt habe. Damals hat es nicht so funktioniert, jetzt funktioniert alles hervorragend. Dementsprechend weiß ich nicht, was du mit dieser Ehre machen willst, aber herzlich willkommen an meinen geschätzten Kollegen und Freund von den Roosters, Jan Röhrig.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich über die Einladung.
Und mit Uwe Krupp auf einem Podest zu stehen.
Ja, das muss man auch noch mal schaffen.
Ja, das stimmt. Wie viele Stanley Cups hast du gewonnen als Spieler?
Bis jetzt noch keinen, aber ich arbeite dran.
Erzähl mal ein bisschen was über dich. Also was treibt dich hin? Warum sitzen wir jetzt hier?
Ja, grundsätzlich, die Einladung kam ja jetzt von euch. Thematisch macht das Sinn aufgrund der Trikots, die wir jetzt rausgebracht haben. Ich darf die Merchandising-Abteilung verantworten, hier bei uns bei den Roosters, und die ist nicht ganz unbeteiligt an den Trikot-Designs und der Veröffentlichung und deswegen sitze ich, glaube ich, heute hier.
Wir haben zusammen angefangen. Ne? Wir haben jetzt gerade schon zusammen gemeinsam überlegt, es ist unsere 8. Saison. Hand aufs Herz. Ja. Kommt dir das länger oder kürzer vor?
Nee, viel kürzer. Also ich habe mir jetzt gerade, bevor ich mich hingesetzt habe, auch nochmal überlegt, wie lange geht das jetzt alles schon? Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass wir jetzt schon ins 8. Jahr gehen. Das rast so ein bisschen an einem vorbei, aber ist trotzdem auch cool, dass man schon so lange dabei ist.
Das stimmt. Du bist jetzt in der Funktion als Merchandising-Verantwortlicher. Das weiß ich tatsächlich nicht aus dem Kopf. Im wievielten Jahr? Also du hast hier klassischer Weg als Werkstudent angefangen und dann dich hochgearbeitet, wie man so schön sagt.
Genau, das wäre jetzt die 6. Saison, die ich anfange. Angefangen habe ich damals im Bereich der Gastronomie, da habe ich dann mitgearbeitet. Und dann so, wie das ganz oft so in Unternehmen läuft, dann kristallisieren sich irgendwann mal Schwächen und Stärken raus und dann wurde ich im Merchandising eingesetzt und darf die Abteilung jetzt mittlerweile verantworten.
Ich weiß das, die Leute da draußen vielleicht nicht so ganz, aber es ist natürlich ein bisschen mehr als immer nur möglichst viele Trikots verkaufen. Ja. Wie sieht dein Arbeitsalltag so aus?
Ja, also es ist Gott sei Dank schon recht vielfältig. Es wird nicht langweilig, es geht ja vor allen Dingen jetzt im Sommer, wenn viele Leute denken, dass wir hier Däumchen drehen.
Hast du das schon mal gehört?
Geht die ganze Vorbereitung ja quasi schon los, kurz nach der abgelaufenen Saison geht es dann in die Planung los, welche Artikel, welche Lieferanten nutzen wir dieses Jahr, welche Produzenten. Und dann geht es auch in die Richtung Preisstruktur, Anzahl der Artikel. Und dann vielleicht irgendwelche Umstrukturierung für den Fanshop. Online-Shop ist ja immer ein Thema. Dann ist der Support über die Online-Shop-Adresse auch noch immer ein Thema. Also es wird nicht langweilig, es ist schon vielseitig.
Wie hat sich das Thema, sage ich mal, Merchandising, insbesondere natürlich die Nachfrage und die Wahrnehmung in der Zeit, in der du jetzt dabei bist, entwickelt in den letzten Jahren?
Also als ich angefangen habe, wie soll ich sagen, das war natürlich nicht schlecht. Unser Fanshop, also Online-Shop, sah damals noch ungefähr so aus, wie heute die Website noch ist. Also es war ungefähr ein Design. Jetzt über die Zeit haben wir ja auch einen neuen Webshop gemacht, der vor allen Dingen für uns, aber auch für die Fans und ich nenne es jetzt einfach mal Kunden, besser zugänglich sein sollte, dass es ein bisschen übersichtlicher ist. Also ich stelle schon fest, dass die Nachfrage sich erhöht, dass die Artikel, die wir rausbringen, auch ganz gut ankommen. Klar, man kann jetzt nicht jeden Geschmack treffen, aber grundsätzlich geht das schon eher nach oben anstatt nach unten.
Was sind die üblichen Kritikpunkte, die du immer so hörst?
Ja, also man muss da ein bisschen differenzieren, glaube ich. Also viele Sachen, die man hört, liest man eher, wenn man dann eben mal irgendwie online Kommentare sich anguckt oder so. Es ist ja auch immer nur eine kleine Gruppe. Trotzdem nimmt man das ja ernst. Aber grundsätzlich solche Sachen wie, wenn wir jetzt über die Trikots reden wollen, dass wir halt vielleicht zu viele Sondertrikots rausbringen oder über die Saison zu viele Trikots spielen. Aber grundsätzlich kann man da ja auch eine andere Meinung zu haben.
Ja, also die steile These, mehr Trikots als Punkte.
Zum Beispiel, ja.
Vorletztes Jahr war das, glaube ich, als es um das Feuerwehrtrikot ging. Diese Sondertrikots sind vielleicht ein ganz gutes Thema. Ist das eigentlich ein Thema fürs Merchandising? Also nimmst du dann auch die Nachfrage wahr? Aber es gibt natürlich auch andere Aspekte, unter denen dann das Resultat ist, okay, wir spielen jetzt ein Sondertrikot. Mhm.
Ja, also es ist ja schon, es gibt ja verschiedene Gesichtspunkte, warum wir sowas machen. Klar, wir wollen natürlich sowas auch verkaufen, wenn wir ein Trikot rausbringen, auch ein Sondertrikot. Aber es sind natürlich verschiedene Gesichtspunkte. Zum einen bringen wir sowieso 3 Trikots jedes Jahr raus. Das sind die Haupttrikots. So, die bringen wir sowieso. Und dann ist es ja auch so, meines Wissens zumindest nach, dass wir Sondertrikots rausbringen, in der Regel, die auch so ein bisschen draußen Aufmerksamkeit schaffen sollen. Ja, ob es jetzt die Pinktober-Trikots sind, ja, da steht ja eine klare Botschaft dahinter, dass man vielleicht mal ein bisschen eher zum Doktor geht und man vielleicht mal gegen Brustkrebs ein bisschen was tun kann, Aufklärung schaffen. Dann sind es die Blaulicht-Trikots zum Beispiel, die ja auch ein bisschen nochmal zeigen sollen oder ein bisschen ja, Tribut für die Leute sind, die ja wirklich jahrelang und wirklich mutig und eine wichtige Rolle draußen haben. Ja, dann Schützenfest-Trikot finde ich persönlich mittlerweile auch Tradition bei uns. Ja, wir haben sind auch immer auf dem Schützenfest, sind wir selber auch immer da und aktiv und die Leute nehmen das auch an. Und das ist ja auch das, was ich gerade meinte. Klar gibt es immer eine kleine Gruppe, die sagt, ja, jetzt haben wir mehr Trikots als Punkte. Ob das auch immer so stimmt, weiß ich nicht.
Zu dem Zeitpunkt stimmt es nicht. Es waren nicht viele, genau, muss man auch dazu genau sagen. Nicht viele
aber Punkte. Vor allen Dingen ist es auch so, dass wir ja nach Kennzahlen arbeiten hier. Und es ist schon so, wenn die Nachfrage danach nicht groß genug wäre, würden wir es ja nicht machen. Also es gibt einen großen Markt dafür. Viele Leute freuen sich darauf, kaufen diese Trikots. Und deswegen sind wir da eigentlich auf einem guten Weg.
Man muss vielleicht einmal differenzieren. Also längst nicht jedes Trikot wird dann so auch aktiv zum Verkauf angeboten. Also genau, das, ich weiß nicht, das Schützenfest-Trikot, gibt es die Möglichkeit, sich das jedes Jahr zu organisieren. Die Sitze werden ja da meistens auch für einen guten Zweck im Nachgang genau versteigert. Speziell aber, ich glaube, wenn wir jetzt über Pinktober und vor allen Dingen eben das Blaulicht-Trikot, ehrenamtliches Engagement, was wir nicht alles schon hatten, sprechen, ist, glaube ich, der Umsatzfaktor nicht immer der erste Antreiber, warum wir sowas machen.
Genau, ich persönlich freue mich natürlich immer sehr, wenn das auch gut verkauft wird.
Ja.
Aber das ist halt nicht immer der führende Grund, warum wir irgendein Trikot rausbringen. Ja.
So, Trikot rausbringen, gutes Stichwort. Mhm. Deshalb sitzen wir hier natürlich. Wir haben quasi, so, du und ich sprechen jetzt am Freitag. Dementsprechend wird dann, ist immer ein bisschen schwierig, morgen Vormittag das Heim- und Auswärtstrikot veröffentlicht. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist das bekannt. Das heißt, wir können völlig frei reden. Ich sag jetzt wir, aber natürlich auch ist das maßgeblich auch mit deiner Entscheidung gewesen, haben uns dieses Jahr dazu entschieden, eine Woche früher noch das dritte Trikot zu veröffentlichen. Meiner Kenntnis nach das erste Mal, also zumindest so wie solange wir das zusammen machen, auch sogar, glaube ich, ligaweit das erste Mal. Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, Köln.
Köln hat es schon mal gemacht, dass die das unterschiedlich rausgebracht
haben. Aber dieses Jahr jetzt?
Ich glaube, dieses Jahr waren wir auch die Ersten, die überhaupt ein Trikot rausgebracht haben. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ist Mannheim. Machen die das, glaube ich, heute?
Ja, möglich.
Aber ja, ich glaube, das war das erste Mal, dass wir es auf jeden Fall gemacht haben, ja.
Petrol ist die Farbe der Wahl an dieser Stelle. Da haben wir ja auch schon die wildesten Sachen gesehen, ligaweit, auch schon bei uns, muss man sagen. Ich denke da an so ein Giftgrünes, was es, glaube ich, in unserer ersten gemeinsamen Saison mal gab.
Stimmt.
Wurde auch nie gespielt. Jetzt ist es ja relativ klar, heim und auswärts, selbst wenn wir das noch nicht veröffentlicht hätten, kann man, glaube ich, guten Gewissen sagen, wird wieder blau und weiß als Grundfarbe haben. Beim dritten Trikot ist es immer ein bisschen anders. Das war jetzt zuletzt häufiger schwarz, dann haben wir uns im letzten Jahr für ein dunkelrot entschieden. Mhm. Wie kommt man da auf diese Farbgebung? Was stecken da für Überlegungen dahinter?
Ja, ich beschäftige mich tatsächlich schon während einer laufenden Saison so ab November schon damit, wie die nächsten aussehen können. Du hast völlig recht, Heim- und Auswärtstrikot gibt es nicht viel Spielraum. Die werden blau und weiß sein. Bei dem dritten ist es so, ich versuche halt ein bisschen Veränderung, ein bisschen Varianz reinzubringen. Was mir aber immer wichtig ist, da fallen schon viele Farben dann raus. Das muss halt, finde ich, ganz gut mit unserem Blauton harmonieren. Das war jetzt letztes Jahr zum Beispiel mit diesem dunklen Weinrot, hat das hervorragend gepasst. Mir hat das auch sehr gut als Set gefallen, wenn die drei Trikots so nebeneinander zu sehen waren. Dieses Jahr finde ich es auch gut. Da gefällt mir einfach das dritte Trikot, aber einfach als Einzeltrikot ein bisschen besser als das letztes Jahr. Aber das ist auch immer Geschmackssache. Aber grundsätzlich ist so, man macht sich viele Gedanken darum. Dann ist das natürlich auch immer eine Zusammenarbeit mit der Grafikabteilung. Hier, der Konsti macht da immer einen sehr guten Job, wenn er nochmal Ideen reinbringen soll. Unterm Strich müssen wir auf dem Trikot viele Interessengruppen so ein bisschen unter einen Hut bringen. So, das sind klar, ganz wichtig, immer Fans, wie kommt das draußen an? Auch wichtig sind aber, dass wir die Sponsoren, die auf dem Trikot zu sehen sind, aber auch gut unterbringen, weil am Ende sind das, muss man halt auch ganz klar mal so sagen, diejenigen, die die Party zu einem großen Teil bezahlen hier. Deswegen, das ist wichtig. Und dann muss eben das grundsätzliche Design stimmen. Es ist immer, es ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich, habe ich jetzt schon über die Jahre ein bisschen rausgefunden. Auch dadurch, dass wir ja diese Sponsoren haben, die wir auch über die Jahre immer weiter versuchen, etwas noch besser ins Trikot zu integrieren, noch besser ins Design zu integrieren. wirkt es aber schnell, wenn wir jetzt etwas mehr auf dem Trikot abbilden, ganz schnell ziemlich wild. Deswegen geht die Tendenz meistens immer eher zum etwas schlichteren Design, damit es eben aufgeräumt aussieht. Aber wir wollen jetzt auch nicht langweilig wirken. Aber ja, es ist schon, man kann sich schon viel damit beschäftigen und sich viele Fragen stellen, wie es am Ende aussehen soll.
Was gibt es so insgesamt für Vorgaben, die wir uns vielleicht auch selber auferlegt haben, auch von der Liga? Was gibt es da zu beachten?
Genau, das habe ich gerade noch vergessen.
Das ist, auch das ist nicht schlimm, deshalb sitze ich ja hier.
Eine Interessensgruppe, die auf dem Trikot mit zugehört. Vorgaben von der Liga gibt es mittlerweile schon sehr strikte tatsächlich.
Hat sich das in den letzten Jahren verändert?
Auch? Ja, tatsächlich schon.
Woran liegt das aus deiner Sicht?
Die Liga möchte, dass es vor allen Dingen übers TV-Bild halt möglichst gut zu unterscheiden ist, wer gegen wen spielt. Also am besten helle gegen dunkle Trikots. Wir hatten auch mal, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen noch, wir hatten auch mal auf dem Heimtrikot weiß abgesetzte Schultern. Das ist zum Beispiel gar nicht mehr erlaubt. Also wir dürfen da dieses Farbspiel gar nicht mehr einbringen. Aber die Liga ist halt einfach daran interessiert, dass man das auch nicht zu wild gestaltet und dass man auf dem TV-Bild die Heim- und Auswärtsmannschaft klar unterscheiden kann.
Und intern, was sind so Sachen, wo du sagst, okay, das ist für uns als Club nicht verhandelbar? Oder was ist auch so eine Farbe zum Beispiel, die gar nicht in Frage kommt, egal für was für ein Sondertrikot?
Ja gut, es gibt natürlich so, also ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, unser drittes Trikot mal in Gelb einzufärben. Ne? Das sind dann alles so Farben oder Vereine, die da besser für stehen als wir.
Wobei privat haben wir ja mit Schwarz-Gelb kein Problem, aber richtig. Das ist eher im Fußball. Ne?
Vielleicht muss man da ein bisschen die Trennung im Sport dann mal beachten, aber grundsätzlich, klar, gibt es Farben, die würden uns jetzt nicht einfallen, aber wie gesagt, solange das erstmal mit dem Dunkelblau harmoniert, also ich würde mich da jetzt auch in den Findungen nicht unbedingt beschränken wollen. Am Ende habe ich immer ein paar Überlegungen, die präsentiere ich dann erstmal hier so mit den Leuten im Team und dann arbeiten wir da zusammen dran, dass wir da ein möglichst gutes Trikot bei erstellen.
Du wirst ja auch links und rechts ganz viel schauen natürlich. Mhm. Kollegen, Kolleginnen aus der Liga oder vielleicht auch, weiß ich nicht, generell in der Branche, wo du sagst, die machen das auch schon echt gut. Also das ist dann nach unserem natürlich auch ein sehr gutes, schönes Trikot.
Ja, klar. Also ich persönlich finde das, was Mannheim macht, immer recht ansprechend. Die haben ja auch immer einen starken Bezug zu der eigenen Stadt oder die bringen da nochmal Merkmale mit drauf. Das haben aber aus meiner Sicht halt immer die einen Vorteil, die jetzt einfach zum Beispiel ein Hauptsponsor vorne auf der Brust haben über die Saison hinweg. Ja, bei uns ist es ja so, dass es vor allen Dingen bei den Heimspielen immer auch ein bisschen wechselt. Das heißt, wir müssen auch ein Trikot designen, das nicht mit irgendeinem Sponsorenlogo auf der Brust dann irgendwann kollidiert. Wir müssen ein bisschen weiter vorausplanen. Aber klar, es gibt auch andere Teams, die gute Trikots rausbringen. Ich bin auch mal gespannt, wie das dieses Jahr aussehen wird.
Was war bisher dein Favorite? Also meiner kann ich ja vielleicht mal sagen, also in den letzten Jahren wird dieses cremefarbene Trikot von Schwenningen fand ich wirklich stark. Ich glaube, das hatten die vor 2 Jahren. Letztes Jahr haben sie sich dann mit einem braunen, so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes, würde ich fast sagen, wo reingesetzt. Das war zumindest die.
Auch das wird irgendwem gefallen haben. Ne, ja.
Das ist richtig. Und tatsächlich muss ich sagen, die Kollegen in Nürnberg machen das auch immer sehr, sehr gut. Insbesondere was das Thema Sondertrikots mit Tradition und so angeht. Aber ja, die haben sponsorenmäßig auch tatsächlich ein bisschen leichter.
Also Nürnberg gebe ich dir recht. Die haben mir letztes Jahr auch sehr gut gefallen. Heim- und Auswärtstrikot. Die haben ja, glaube ich, dann ein Sondertrikot. Die haben auch ein Pinktober-Trikot gespielt, das sie dann entsprechend eingefärbt haben. Also das stimmt. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
Thema Trikot generell, wie nimmst du das wahr? Wir wollen jetzt nicht konkret sagen, so viele Trikots wurden verkauft in letzter Zeit. Du hast ja gerade schon gesagt, grundsätzlich die Nachfrage ist natürlich gestiegen. Das dürfte auch für die Trikots gelten, nehme ich jetzt einfach mal an. Jan nickt, genau, und hat auch gesagt. Wie ist so die Verteilung? Also ich würde jetzt sagen, früher haben die Leute wahrscheinlich wie blöde das Heimtrikot gekauft. Und alles andere war so nice to have. Nimmst du da so eine Veränderung wahr in den letzten Jahren?
Das erste Mal richtig in der abgelaufenen Saison. Da war ganz lange unser drittes, also das rote Trikot, das weinrote Trikot Vorreiter. Wurde ganz lange mehr verkauft als heim und auswärts. Das hat sich dann über die Saison aber angeglichen. Und jetzt ganz zum Schluss bei der Auswertung der letzten Saison war das Heimtrikot dann noch wieder vorne. Also ich glaube einfach, dass es so ein bisschen den Sammelaspekt trifft am Beginn einer Saison, dass man, wenn man eine Neuerung sieht, dass man das vielleicht dann erst wählt und dann hinten raus vielleicht nochmal ein Heimtrikot mitnimmt. Aber das war letztes Jahr das erste Mal, dass sich die Entwicklung so gezeigt hat, dass wir erst das dritte mehr verkauft hatten als die anderen Trikots. Ja,
ja gut, jetzt für diese Saison werden wir es dann sehen. Genau. Wie bist du insgesamt mit dem Feedback, natürlich nicht nur was die Käufer angeht, sondern insgesamt jetzt rund um das dritte Trikot zufrieden?
Ja gut, das ist ja jetzt seit einer Woche draußen, so ziemlich. Ich würde tatsächlich sagen, das war bisher durchweg positiv. Wir haben auch von anderen Clubs oder Fans von anderen Clubs auch Nachrichten bekommen, die, obwohl sie nicht unsere Anhänger sind, das wirklich gut finden, wie das Trikot aussieht. Mir persönlich gefällt es auch sehr gut. Aber die Resonanz bisher ist ja eher durchweg positiv. Ich will natürlich jetzt die, denen es nicht so gefällt, nicht sagen, dass das nicht zählt. Aber grundsätzlich kann man eben nicht jeden Geschmack treffen.
Die können beim Blauen und Weißen zuschlagen.
Dann, genau. Ne? Ich hoffe dann, dass denen das gefällt. Aber grundsätzlich sieht das momentan ganz gut aus.
Und abschließend an dich noch eine Frage. Jetzt sind wir beide ja seit ein bisschen über 7 Jahren aktiv dabei. Trotzdem schauen wir natürlich auch immer in die Historie. Gibt es so ein Trikot in der Roosters-Historie, wo du sagst, das hat schon wirklich ordentlich Charakter und das da erkenne ich was wieder? Sicherlich auch, macht sicherlich auch Diskussionen jetzt bei den Leuten auf. Ja, deshalb überlegt mal mit.
Ja, also ich finde es vor allen Dingen bei den aktuellen Saisontrikots halt wirklich schwer, sowas wie, also wirklich Persönlichkeit da reinzubringen. Das liegt aber halt auch einfach an den Vorgaben, auch von der Liga. Und man möchte sich ja auch jedes Jahr so ein bisschen was Neues ausdenken. Das heißt, jedes Jahr irgendwie eine Skyline reindrucken oder so, ist es ja dann auch nicht. Deswegen, ja, was ist in meinem Kopf? Ich fand damals, da war Brent Aubin noch da. Da haben wir mal so ein Retro-Trikot neu aufgesetzt. Ich persönlich weiß jetzt gar nicht genau, von welcher Saison das war. Das war
irgendwann in den 90ern. Das war so ein 90er-Trikot. Ja, ich weiß genau, welches du meinst. Das war auch eine sehr geile Präsentation, genau,
die wir auf die Beine gestellt haben. Das dann präsentiert haben. Der Brent hat das auch immer alles sehr gut mitgemacht.
Ubi Labrie auch.
Genau.
Die haben beide abgeliefert, ja.
Ja, das Trikot fand ich persönlich ganz cool. Ja, und ansonsten werde ich jetzt natürlich nicht hier sitzen und sagen, der Rest war Müll. Das war schon eins, das war schon für mich eins der Highlight-Trikots, ja.
Ich denke immer, muss ich sagen, irgendwie, da haben wir auch schon rege Diskussionen geführt. Ich denke immer an dieses, das, was viele so ein Bayern-Trikot nennen, mit dann aus der, ich glaube, die Playoff-Zeit mit Mike York zwischen 14 und 16 war das. Mit den dunkelrot, dunkelblau gestreift. Kommacher vorne drauf auch. Ja. Da könnte man ja vielleicht nochmal was machen, aber das ist dann meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie viel die zählt, müssen wir jetzt auch nicht weiter.
Ich nehme den Hinweis mal auf, ich guck mal, was da geht.
Okay, ja, das habe ich verstanden. Ja. Jan, vielen Dank. Wir hatten gesagt, du kommst nur kurz vorbei. Ist jetzt ein bisschen länger geworden, ich glaube aber sehr interessant.
Ja, gerne.
Und dann würde ich sagen, erstmal danke für einen einmal mehr aus meiner Sicht auch gelungenen Trikotsatz und wir freuen uns auf die neue Saison.
Freue ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe nicht alles erfahren, was ich wollte, aber was soll ich machen?
Ja, so ist das als Journalist. Aber kann man jetzt nicht sagen, dass ich hoffe, es ist keiner eingeschlafen dabei.
Nein. Also das liegt ja auch an euch
beiden. Grüße an Jan. Das war fast Uwe Krupp-Niveau.
ja, das können wir machen. Ja, ansonsten, was können wir euch noch erzählen? Es gibt im Moment ein Prospect-Camp, haben wir vorhin schon mal angedeutet, am Seiler See, das findet im Moment statt.
Stimmt, ja.
Das finde ich tatsächlich ziemlich bemerkenswert, vor allen Dingen, weil es auch so ein bisschen aus der öffentlichen, also ihr habt nicht unbedingt dafür geworben, dass man mal gucken kann, wie die Zukunft des Eishockeys im Westen aussieht.
Ja, weil, also man muss sagen, es geht ja vielleicht einmal grundsätzlich, aktuell stehen jetzt darüber in 3 oder 4 Einheiten diese Woche, bevor das dann wirklich losgeht, stehen Prospects aus unserer U20, aus unserem Profikader. Wenn ich mich recht entsinne, sind das mit Gordy, Geigs, Benze, 3. Ich weiß nicht, ob noch ein 4. von den Profis dabei ist mit Fördervertrag. Man möge es mir nachsehen, unsere U20 Profis und dann noch Jungs von den Kölner.
Radionos wäre dabei, wenn genau. Er nicht jetzt gerade unterwegs
richtig,
wäre
mit der U20. Richtig, der ist bei der U20, richtig. Von den Kölner Junghaien stehen auch mit auf dem Eis.
War sehr lustig heute, das Bild müsst ihr euch vorstellen. Ja. Sie kamen an mir vorbei und ich sah die obligatorische Toyota-Hose und dachte,
aber sie haben
Stutzen und Trikots mit einem Hahn drauf.
Von uns, natürlich. Mhm. Es ist ja unser Prospect-Camp auf unserem Eis. Das ist natürlich alles abgesprochen. Der Sportdirektor saß ja auch oben auf der Tribüne. Also das ist alles in Ordnung. Die gucken sich das an. Es geht darum, und das ist eben das Ding, weil das Ganze federführend unter dem Dach der Füchse Duisburg läuft. Kooperationspartner von uns und von den Haien. Die spielen in der Oberliga. Und deren Konzept sieht es eben vor, dass man diese Jungs auch jetzt nicht unter ferner liefen, sondern dass man da auch wirklich wichtige Kaderbausteine hat und dass die dann auch frühzeitig Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln. Gilt wie gesagt für unsere 20. Die Jungs, die da jetzt mit unterwegs sind aus dem Profikader, die haben letztes Jahr schon Oberliga-Luft geschnuppert und halt festgestellt, dass es da auch noch mal ein bisschen was anderes ist. Insofern ist es, glaube ich, erstmalig so, dass sich da quasi schon im Vorfeld alle mal beschnuppern können, kennenlernen können, ein Konzept gemeinsam entwickeln können. Wie gesagt, alles unter der Federführung der Füchse Duisburg und nicht eben während der Saison ist, dann heißt okay, Förderlizenz für XYZ und der kommt dann mal dazu. Und dann ist es auch immer schwierig für unsere Jungs, für die Kölner, die müssen sich auch untereinander kennen. Maxi Strauß habe ich übrigens gerade noch vergessen, der kam ja aus Köln jetzt nach Iserlohn, der ist natürlich dann auch dabei. Und ich glaube, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, dass du so ein bisschen den Sprung in den Seniorenbereich, egal in welcher Liga, aber leistungsorientiert eben, also ob jetzt Oberliga, DEL2 und natürlich DEL, dass du den so ein bisschen erleichterst und vielleicht auch dem Ganzen einen Weg ebnest. Und ich glaube, da ja, haben sich drei Parteien gefunden mit Duisburg, mit uns und auch den Haien, die da, glaube ich, alleine aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ganz gute Möglichkeiten haben, ja, von diesem ganzen Projekt zu profitieren. Ich glaube, dass das jetzt noch nicht so in der Öffentlichkeit ist. Es liegt eben daran, dass das schon auch so ein Pilotprojekt ist, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir wissen selber nicht genau, wie das jetzt alles sich so entwickeln wird, aber lässt sich auf jeden Fall ganz gut an.
Also am Ende sollen Verteidiger 6-7 und eine Sturmreihe grundsätzlich aus U20 Leuten besetzt werden beim EV Duisburg. Da merkt man auch wieder, dass der Chef, der Kollege Pape, der auch in Köln, wie gesagt, auch monetär sich als Unterstützer mit einbringt, der hat das immer ganz gerne gemocht. Also diese Situation, nicht nur komplett eine Mannschaft bezahlen zu müssen, sondern eben auch Talente auf den Weg zu bringen. Und ganz interessant ist, dass eigentlich das die Zukunft des deutschen Eishockeys sein kann. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Nämlich, wenn wir bedenken, dass durch die U23-Regelung werden ja immer mehr jüngere Spieler mit großem Talent in die DEL gezogen. Das heißt, sie fehlen dir eigentlich in den Nachwuchsbereichen, also im U20-Bereich maßgeblich. Und damit verliert natürlich auch diese Liga an Qualität, weil ihre Spitzenleute schon in der DEL spielen und das regelmäßig oder spielen sollten. Nicht überall tun sie das, ja.
Bei uns tun sie es.
Genau, zwangsläufig. Aber faktisch ist einfach, dass wenn du jetzt dafür sorgst, dass sie, und darüber reden wir, weiß ich nicht, seit gefühlt ich dabei bin, aber dass du Vereine findest, die diese Jungs oder Teile dieser Bereiche mitnehmen und ihnen vor allen Dingen Eiszeit geben, dann hilft das. Und du kannst natürlich auch durch so ein Camp, also stand gerade der U20-Trainer der Iserlohn Roosters, dann stand nicht nur der U20-Trainer mit Brandl der Kölner Haie auf dem Eis, sondern du sahst einfach, da kümmern sich gerade um, wenn es nur 4 oder 5 Tage sind, eine Menge Trainer mit Qualität um junge Spieler mit vielen Herausforderungen. Ich saß bei Matthias Baldes, der Kölner Sportdirektor, der genauso da war.
Anwesend war, genau.
Genau.
Nicht selbstverständlich,
nee, glaube ich. Ist tatsächlich nicht selbstverständlich, neben Franz, der kompletten Trainerschar der Iserlohn Roosters, bis auf, wie gesagt, den Chef, der heute nicht da ist, aber
noch nicht da ist,
aber die saßen halt alle auf der Tribüne, gucken sich das mit an und haben ihre Erkenntnisse auch für sich draus gezogen. Und auch das ist etwas, was nicht unbedingt obligatorisch ist. Also Frank Petrozza war heute mal nicht da, der war nur der Co-Trainer anwesend, aber auch der, und der ist jetzt nicht, ich sag mal so, Nachwuchsförderung war für den nicht immer ein Thema, mittlerweile ist es das und er erkennt auch, warum das so wichtig ist. Und alleine denen mal vorzuführen, was ist das für eine Qualität, die wir euch geben? Und ihr könnt die Jungs mal sehen, könnt sehen, auf welchem Stand sie sind jetzt, vielleicht wo man sie hin entwickeln kann. Das ist natürlich schon fein und ich weiß ja, dass es grundsätzlich mal eine Idee gab, so ein Zentrum in Duisburg einzurichten, so ein Zentrum in Bad Tölz einzurichten, um da dann im Prinzip die stärksten Jungs sozusagen aus der zweiten Reihe, also das U20-Leute, dahin zu gehen, weil du musst immer überlegen, ist die DL2 noch eine Ausbildungsliga, ist die Oberliga eigentlich die Ausbildungsliga? All diese Themen spielen dabei eine Rolle und deshalb können wir sehr froh sein, dass die Roosters das tatsächlich machen. Und vor allen Dingen, wenn du das bedenkst, dann siehst du, wo Franz Fritzmeier anfängt zu denken. Und auch das ist einfach ein Indiz dafür, dass sich Dinge hier bewegen.
Ja.
Das hat es nicht immer gegeben. Und dass auch Köln und die Iserlohn Roosters neben allem Spaß, den man so miteinander und gegeneinander hat, bei bestimmten Dingen sehr clever zusammenarbeiten. Dabei ist ja sowieso, das muss man sagen, Matthias Baldes und Franz Fritzmeier haben sowieso schon seit vielen Jahren.
Es hilft sicherlich, dass Franz sowohl in Duisburg als auch in Köln schon in verantwortlicher Position, ich glaube beides mal als Coach, ich weiß nicht, ob er in Duisburg noch andere Aufgaben übernommen hat oder ob das erst in Krefeld der Fall war, aber dass er da auch natürlich die Leute kennt, die Kontakte hat und sicherlich so ein bisschen jemand ist, der das ganzheitlich vorantreiben kann. Ich glaube halt, dass es in dem Bereich überhaupt gar nicht um Konkurrenzdenken gehen darf, muss man auch ganz ehrlich sagen. Natürlich willst du im U20-Bereich auch erfolgreich sein und da hat Köln natürlich auch immer gute Jungs dabei. Der Schritt ist trotzdem ein ganz, ganz riesiger, insbesondere natürlich jetzt bei einem Club, der letztes Jahr Hauptrundenerster geworden ist und Champions Hockey League spielt. Da ist es ja schon so, dass die dann auch mal mitschwimmen und ihre Erfahrungen machen dürfen. Ja, wie das Ganze dann nachhaltig und perspektivisch aussieht, ist natürlich an so einem Standort deutlich schwieriger als jetzt bei uns, wo man sagt, okay, die Jungs, die da vielleicht schon ein Schrittchen weiter sind, du hast letztes Jahr bei Lua News gesehen, die können dann auch sich entwickeln, Verantwortung übernehmen und dir absoluten Mehrwert bieten. Und so hast du ja dann, ich sag mal, in der Wirtschaft sagt man Trickle-Down-Effekt, ja. Alle profitieren irgendwie davon. Das gilt ja dann für Duisburg auch, weil die sind auch verpflichtet, die können auch absteigen, die können auch sportlichen Misserfolg haben und die gehen bewusst diesen Weg und da muss man schon gucken, dass das Ganze auch nachhaltig ist und insofern finde ich sehr, sehr gut, dass das jetzt dann auch mal, ich glaube, es ist schon ein Novum, dass sowas dann vor so einer Saison dann auch mal stattfindet. Aber wann willst du es sonst machen?
Ja, ja, in der Saison hat dann doch jeder sein Ding irgendwie zu regeln und wie gesagt, das ist eine Aufgabe, die grundsätzlich ja auch aus meiner Interpretation beim DEB zu suchen ist.
Absolut.
Die sind im Moment, das darf man auch mal sagen, durch Nika Cup und verschiedene andere Dinge relativ intensiv unterwegs. Es war wohl, sagtest du, jemand da in dieser Woche. Andersrum muss natürlich sagen, wenn Köln, Iserlohn und die besten Spieler eines Jahrgangs, dann würdest du dir natürlich wünschen, dass der DEB auch 4 Tage mit so ein Camp mal begleitet. Das ist nicht ganz einfach, aber letztendlich, wenn es diese Bereitschaft dieser Clubs nicht geben würde, das mal zu machen. Wir sind gerade im U20 und im U18-Bereich ähnlich wie bei der Herren-Nationalmannschaft mäßig gut unterwegs. Ja, das und ist haben vielleicht so ein bisschen auch kein Zufall, Anstand. Nee, ich glaube, dass da ein paar Leute darauf achten. Das Problem ist nur, dass die Gesamtkonstellation, also der Blick wieder aufs gesamte Eishockey geworfen werden muss. Weil ich meine, ich kann mich hinstellen als DEB und sagen, wir brauchen bis 2035 x Allsporthallen. In Anbetracht der Finanzen, die in dieser Bundesrepublik Deutschland vorliegen, da kann man jetzt unterschiedliche Meinungen, gibt es ja ein paar Leute, die haben das mit ganz einfachen Antworten. Ich bin da eher auf der Seite mit den sehr schwierigen Antworten. Bei denen bin ich mehr.
JJ Peterka muss einfach noch ein paar Eishallen bauen.
Ja, also ich glaube, dass das, also da stoßen wir schon an Schwierigkeiten, ob das alles machbar ist. Aber die Arbeit in solchen Camps, die könnte machbar sein.
Ja, das, also ne, Nachwuchsförderung ist ja immer so eine Sache. Du stehst nicht im Rampenlicht, du musst teilweise noch viel mehr Zeit investieren. Zu ganz unchristlichen Zeiten, wenn wir über Eiszeiten und so sprechen. Mhm. Wenn ich mir gucke, wenn unser Nachwuchs dann teilweise auf dem Eis ist, früh morgens, spät abends und so weiter und so fort, das ist mit ganz, ganz vielen Entbehrungen verbunden. Und ehrlicherweise sagt dir dann auch niemand Danke, wenn einer von den Jungs einfach gut ausgebildet ist, vielleicht nur 1-2 Jährchen länger braucht und dann auf einmal trotzdem oben ankommt. Da fragt keiner danach, wer den denn eigentlich damals ausgebildet hat. So, wir sprechen aber dann trotzdem eingangs in diesem Podcast darüber, wie toll Emil Johansson Schlittschuh laufen kann. Das hat er nicht bei den Profis gelernt, auch nicht als Stefan Niemann sein Trainer war damals in, ich weiß nicht, wo er gespielt hat, in Schweden. Das ist halt die Basisarbeit, die du natürlich auch ein bisschen vorher schon machen muss, die bei uns auch akribisch geleistet wird, muss man auch dazu sagen. Und dann geht es eben darum, das Ganze zu verfeinern und für alle Beteiligten am Ende, muss man sagen, das deutsche Eishockey dann auch umzusetzen.
Ja, und man muss vor allen Dingen immer wieder eins sagen, die Jungs haben es ja eigentlich gut. Denn vergleich mal den Fußball auf der einen Seite und das Eishockey daneben. Es kostet viel Geld, du musst diese Arbeit investieren, aber selbst mit nicht outstanding Talent, und das kann man im Fußball wirklich nicht sagen, also da musst du outstanding Talent haben, um zweite Liga, erste Liga, darüber hinaus, das brauchst du beim Eishockey ja gar nicht. Dann bist du trotzdem, zumindest bei uns in der Republik, schon ein Spieler, der die Chance hat, gefördert zu werden.
Ja, dann und kann man
das
gucken,
ist natürlich ein interessanter Weg. Ne? Also das darf man halt. Das Problematische ist eigentlich daran, dass du diesen Druck nicht erzeugst im Hinblick darauf, dass du den Jungs frühzeitig dieses. Weißt du eigentlich, wie das mit Gewinnen ist? Wenn du jetzt nach Skandinavien schaust, wenn du nach Nordamerika schaust, da sind die Jungs, die jetzt da auf dem Eis stehen am Seiler See, da sind die schon in Spielbetrieb eingebunden, eigentlich, auch wenn es kein Profis sind, aber trotzdem sind es ja Wettbewerbssituationen, die kennen wir hier gar nicht. Und ich glaube, dass es am Ende auch ein Punkt sein kann, dass die lernen, wie das mit Erfolg oder was Erfolg bringen kann, gewinnen, wie das geht, wie man das lernt und so weiter. Das sind ja alles Folgen, ja, alles Basisdinge.
Und wie es auch ist, wenn du auf die Fresse kriegst, ne? Also ich sag mal, das ist in der Oberliga seine ersten Schritte zu machen, da weht ein anderer Wind, da kannst du dir sicher sein. Und vielleicht bist du sogar schneller und technisch besser oder so. Das juckt die Haudegen da aber am Ende des Tages nicht. Ne?
Aber es ist schon eine spannende Geschichte.
Da geht's rabiat zu. Das sagen die übrigens dann auch die Jungs, die dann ihre ersten Erfahrungen sammeln. Da habe ich aber erstmal geschluckt. Ne?
Mal gucken, wie wir uns in diesem Jahr so podcast-technisch aufstellen. Weil auch, wie gesagt, wenn das jetzt die Ausgabe vom 1. August ist, war es der letzte Sommer-Podcast. Wir sind in der nächsten Woche wieder da. Da versprechen wir euch einen interessanten Mann,
ja,
den wir nicht alles so auf dem Tacho haben, aber genau deshalb beschäftigen wir uns mit ihm als allererstem, nämlich Peter Spornberger. Der ist italienischer Nationalspieler, wissen wir, kommt vom ERC Ingolstadt an den Seiler See. Und niemand würde behaupten von ihm, er wird mindestens jedes Spiel 25 Minuten bekommen. Aber dass das ein echt guter Typ ist, mhm, und dass es sich lohnt, in den nächsten Podcast reinzuhören, das können wir euch schon mal versprechen.
Und dass er jetzt bei allen Athletik-Eingangstests gefühlt alles rasiert hat, ist auch schon mal ein ganz gutes Zeichen, glaube ich. Ich freue mich drauf.
Also das werden wir in der kommenden Woche machen. Und damit ist wie immer unsere Bemerkung, die wir da machen, ist schon wieder August.
Warte mal ab, wie schnell Weihnachten ist.
Ja, das kennen wir, liebe Freunde. Ja, dann reden wir jetzt noch über einen von zwei allerbesten, die wir so haben.
Das war Kühe, Schweine, Iserlohn, der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Aber Achtung! Wir hätten da noch einen wirklich wichtigen Tipp für dich.
Ich weiß schon, welche Ausbildung ich machen werde. Ich will ins Büro oder irgendwas studieren.
Gute Idee. Lass mich kurz checken. Es tut mir leid. Was macht in Zukunft die künstliche Intelligenz?
Aber was soll ich denn jetzt machen?
Mach was Vernünftiges. Mach was, was garantiert nicht durch KI ersetzt wird. Werde Maler und Lackierer. Denn Handwerk vor Ort. Renovieren, restaurieren, streichen und so vieles mehr. Das können nur Menschen für Menschen. Und jeden Tag kannst du dich daran erfreuen, dass du wirklich etwas erschaffen hast. Lass dich ausbilden zum Maler und Lackierer. Bei Maler Rennfort. Infos unter Rennfort.de. Rennfort mit einem N und DT.
Das war das Ende des Sommers mit Herrn, ja, Dötsch und Herrn Heinz.
Ich würde sagen, optimaler Auftakt in den August. Geile Trikots gelauncht. Sämtliche Verkaufsrekorde gebrochen.
Wie viel habt ihr verkauft?
Boah, viele. Alles.
Auch das finden wir raus, liebe Freunde.
Wir haben alle verkauft.
Das war der Podcast für diesen 1. August. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Sorry, dass wir ein bisschen später waren. Ich war schuld.
Und abschließend noch eine Sache, das dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen. Danke auch für die überragende Resonanz beim Live-Podcast. Und
das habe ich
das Ambiente für. Ich höre viel mehr auch gerade so.
Also, du hast gemerkt, dass ganz heißer Sommertag war. Das hast du gemerkt, dass schon ein paar Leute von der Liste nicht gekommen sind. Aber das kann ich verstehen. Ja.
Insgesamt aber positiv, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, fürchte ich fast.
Also, ich würde mich freuen, wenn das machbar wäre. Ja. Also, muss man ganz ehrlich sagen, wenn du da, ich höre ja da immer rein, wir waren wieder viel zu lang.
Ja, klar.
Wirklich viel zu lang. Aber es haben weit über, fast 6000 Menschen haben das Ding jetzt schon gehört oder gesehen, was ich eine bemerkenswerte Zahl finde. Dafür gebührt euch wirklich unser Dank, weil das ist nicht selbstverständlich. Dann die Länge kommt dazu. Und vor allen Dingen, dass ich nicht den Eindruck hatte, dass die, die da gesessen haben, und ich habe hinterher auch mit ein paar Leuten gesprochen, dass die gesagt haben, wäre langweilig gewesen.
Ja.
Das, und du hast gesagt, du, der Wolfgang Brück, aber da machen wir nur kurz und so. Ja. Er ist gerade abgelenkt, weil er auf sein Handy
guckt. Ja, ich wollte glaube, warum? Die Reaktion. Weil ich abschließend noch, ja, nee, es ist, es stimmt alles genau so, wie du sagst. Deshalb, also wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten. Deshalb kommt das ja hinten jetzt auch nochmal raus. Wir sind da alle einer Meinung. Abschließend möchte ich noch jemanden grüßen, der uns über Instagram geschrieben hat. Lieber Erik ist großer Roosters-Fan, immer mit seinem Opa im Stadion. Das ist der mit der großen Kanada-Fahne, sagt er. Und er wollte sich einfach mal bedanken, dass es in seiner Nähe einen so tollen Traditionsverein gibt. Da sage ich gern geschehen, dass wir beiden 1959 das Eishockey hier nach Deilinghofen gebracht haben.
Du und ich oder wer?
Genau. Ach ja, so. Das schreibt er uns ja. Also
wir interpretieren nicht richtig, Erik.
Und ja, würde sich freuen, wenn er uns, wenn wir ihn als Erik im Podcast grüßen würden. Ist hiermit getan. Er kommt daher, wo es dunkel wird. Das wo ist, Mirko? Wo wird's dunkel im Sauerland? Ach du Scheiße,
lädt? Keine Ahnung.
In Fintrop, ne? Fintrop wird's dunkel. In Kühntrop noch viel mehr, meine ich.
Da hast du recht.
Deshalb liebe Grüße dahin, wo es dunkel wird, was sich irgendwie falsch anhört.
Deshalb. Aber du siehst auch über die Grenzen, weit über die Grenzen des Märkischen Kreises hinaus, verfolgen die Menschen das, was die Roosters so tun.
Tschüss, Felix.
Tschüss, Mirko. Bis Donnerstag.
Bis ganz bald. Macht's gut.